weg sind. Guck mal, da drückt man so. Oh, no, no. Sonst kriegst du das ins Gesicht. Und you. Ja, okay, hier. Guck mal, hier ist ihr Herz. Und wie heißt du? Mirjam. Mirjam, komm mal her, wir machen die Operation. Wir holen das böse Herz aus Lilis Brust. Okay, seid ihr bereit? Dann los. Das Licht brauchen wir. Hast du das? Das ist das Licht. Warte, mach mal an. So, so. Ja. Ja, will Licht. Ach, das ist aber schlecht. Das ist egal. Halt's mal so. Haben wir schon die Bakterien gemacht? So. Ihr seht nichts. Tut mir leid. Ist so einfach. Also, Kinder, jetzt machen wir. Guck mal, du musst so machen. Bist du Rechthänderin? Ja? Schreibst du mit der rechten Hand? Oder mit der linken Hand? Oder gar nicht? Also mal so. So, und dann 1, 2, 3. Du pass auf, dass wenn die Blut braucht, ne, so. Und ein bisschen fummeln hier so. Ja. Ja, wir haben das steinerne Herz von Lili rausgenommen. Hier. Richtiger Stein hatte sie. Kein Wunder, dass sie so böse war. Ne? Und jetzt haben wir ein schönes Herz. Und das, guck mal, wieder ein Herz. Schön, ne? Okay, dann müssen wir das neue Herz reinpflanzen. Ja, mit hier mithelfen, ja? So, okay. Ja, jetzt hat Lili ein neues Herz. Kinder, ihr seid fantastisch. Habt ihr schon mal so eine Operation gemacht? Nee, ne? Erstes Mal, Wahnsinn. Jetzt könnt ihr ins Krankenhaus gehen und sagen, wir haben eine Herztransplantation gemacht. Dann werden die Ärzte aber sagen, wow, Mirjam, wow, Adriana, ihr seid aber klasse. Wir haben das Blut nicht gebraucht, ist auch gut so, dankeschön. Ja, und Lili hat ein neues Herz. Puh, das war anstrengend, ne? Puh, Mann, gut, dass es gut verlaufen ist, oder? Operation, warte schon mal im Krankenhaus, ist nicht so gut, ne? Also manchmal dauert es ein bisschen länger. Eine richtige Herztransplantation, das dauert ganz lang und da braucht man viele Leute, die helfen und alles. Aber wisst ihr was? Das Gute ist, wenn wir zu Gott beten, du hast gesagt, Zauberei, ne, sowas. Wenn wir zu Gott beten und sagen, Gott, ich möchte nicht mehr so böse sein, gibst du mir ein neues Herz? Was macht Gott? Der macht das. Wir brauchen nur zu beten. Der David, der hat mal gebetet, schaff in mir, Gott, ein neues Herz. Und plupp, hat es Gott gemacht. So einfach ist es bei Gott. Also, wenn ihr mal ein bisschen nicht so gut drauf seid, einfach beten und sagen, Gott, gib mir Geduld, gib mir, dass ich lieb bin. Danke, dass ihr so schön mitgemacht habt. Danke, Lili, freuen uns, dass du lebst. Und ihr könnt euch wieder zu euren Plätzen hinsetzen. Dankeschön für die Großen. Ja, was verpasst, aber das Königreich gehört den Kindern. So. Dankeschön, Kinder. War sehr schön mit euch. So, wir machen weiter. Falls jemand dazu gekommen ist, herzlich willkommen. Unser Gesamtthema, gibt es ein Leben nach dem Corona, nach dem Motto, wie kann sich unsere Gemeinde aus dieser Krise nicht nur erholen, sondern auch stark werden. Und wir haben heute Morgen ein bisschen darüber gesprochen, wie leicht es ist, zu denken, weil man etwas besser weiß, dass man besser ist als andere Leute. Thema Besserwisserei. Und mein zweites Thema hat mit einem Erdbeben zu tun. Gott antwortet im Erdbeben mit einem Untertitel zwischen Istanbul und Ephesus. Vielleicht ein bisschen Erklärung zu Ephesus und Istanbul. Ephesus war das große Konzil, wo die Kirche gesagt hat, die Jungfrau Maria ist die Gottesmutter, die Gottesgebärerin. Wow, da gab es also große Probleme mit der Christenheit. Die meisten Christen haben das nie akzeptiert. Zu Recht, denke ich mal. Wurde ein bisschen toleriert, Ja, da hat man ein Auge zugedrückt. Es gab 100 Jahre lang ungefähr zwei Kirchen in Europa, die gesagt haben, ja, Maria ist die Mutter Gottes, andere nein. Und dann kam das zweite Konzil von Konstantinopel, wo Justinian gesagt hat, nein, Maria ist die Mutter Gottes und wer das nicht glaubt, weg mit euch. Und was viele nicht wissen, weil das ist ja bekannt von der Prophetie, als Adventist wissen wir, 538, drei Hörner werden rausgerissen aus dem Tier mit den 10 Hörnern. Und tatsächlich haben drei Stämmen nicht mitgemacht, also die Heruler, die Vandalen, die Ostrogoten. Aber kurioserweise sind die wohin gezogen? Nach Rom. Also von Konstantinopel nach Rom, weil der König von Rom damals, der Herrscher Theodorich der Große, der war gegen diese Theologie Maria Mutter Gottes. Und erst später hat der Papst die ganzen Leute, die Vandalen nach Marokko geschickt und die anderen nach Arabien. Und deswegen haben wir im Koran ganz klar diesen Satz, Gott hat keine Frau, also Gott hat keinen Sohn, die ganze Gottessohnschaft im Koran, das haben wir ja letztes Mal gesehen, wo ich hier war, ist eine Reaktion gegen diese Theologie der Mutter Gottes. Und auch wir sind nicht einverstanden. Aber warum ich das genommen habe, ist erstmal zu zeigen, wie manche Dinge von oben festgelegt werden, von der Kirche damals, Konzil, also so eine Art Generalkonferenz, und so müssen wir glauben. Und dann wird toleriert, also geduldet, dass man anders denkt, aber irgendwann ist Schluss. Jetzt müssen alle das Gleiche denken. Und auch das ist im Grunde genommen für die Christenheit ein großer Schlag gewesen. Ich hoffe, dass wir wissen, dass wir nicht diese Vorstellung von Gott haben, Dreieinigkeit mit Gott, der eine Mutter hat, nämlich Maria. Also ich hoffe, dass wir nicht daran glauben. Aber es glauben noch viele Christen und es kommt eine Zeit, denke ich, wo auch diese theologischen Sachen geklärt werden müssen. Ich verweise auf das, was diese Woche stattgefunden hat. Ihr habt gehört, am 3. März wurden in Deutschland ganz groß 1700 Jahre Sonntag gefeiert. Jetzt diese Woche. Ich habe das gehört, 2 Stunden Debatte, 2 Ergebnisse. Erstens, wir feiern den Sieg der Kirche über den deutschen Staat, wurde so gesagt, weil es der Kirche gelungen ist, dass Amazon am Sonntag nicht arbeitet. Sieg der Kirche über den Staat. Zweitens, der Sonntag hat keinen Sinn, wenn nicht alle mitmachen. Das war das Ergebnis. Mehr kann ich euch mal sagen, wenn ihr wollt. Aber hochinteressant, wie von oben immer was gebracht wird und dann wird es mal geduldet und dann nicht mehr. Die Frage ist, wie reagieren wir? Und ich möchte keine konkrete Parallele machen, ob sonntags oder irgendwas anderes. Aber wir merken, wie ein Wort die Gesellschaft so schnell verändern kann, dass auch unsere Gemeinde verändert wird. Ob das jetzt eine neue Regelung, eine neue Mutation ist oder egal was. Ein Gesetz von oben kann an einem Tag alles ändern. Und das tut's auch. Deswegen, wie reagieren wir? Und jetzt gehen wir mal in die Urgemeinde. Die Urgemeinde. Also Apostelgeschichte natürlich. In der Apostelgeschichte kennen wir Kapitel 1, Pfingsten. Oh, so gerne hätte ich eine Stunde über Pfingsten geredet. Pfingsten, das ist der Sieg des Heiligen Geistes. Das ist die Endzeit, weil in der Endzeit sowas wie Pfingsten wiederkommt. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist kommen wird, erstmal durch, also in uns, bevor er durch uns wirkt. Also ganz kurz, vielleicht haben wir Zeit heute Nachmittag, das mehr zu erklären, aber die Bibel spricht vom zwei Wirken des Geistes Gottes, den sogenannten Frühregen und Spätregen. Also im Orient ist es so, wir zogen in die Türkei, November, ich war 6 Jahre dort, meine Tochter auch, und das war im November und es hat geregnet. Geregnet nach 6 Monaten Trockenheit. Aber ein bisschen geregnet. Nur genug, damit der Boden weich ist. Damit die Saat gesät werden kann. Ja? Das ist der sogenannte Frühregen. Der Frühregen, weil das Jahr nicht am 1. Januar anfing früher, sondern im März. Ja? Deswegen haben wir nur 28 Tage im Februar. Also das ist eigentlich der Frühregen. Und dann passiert gar nichts. Kommt der Winter, es ist kalt, regnet ein bisschen oder nicht, Wind, schlechtes Wetter. Und dann im März kommt der Spätregen. Da regnet es richtig heftig und auf einmal blüht alles. Das sieht aus wie in Norwegen, so schön wie in Bayern. Ja, und dann ungefähr 19. April, ziemlich genau für die, die Urlaub machen wollen, ne, da regnet es nicht mehr. Bis Oktober nichts mehr. Aber da kommt die Ernte und alles. Und die Bibel gebraucht dieses Bild, das wir auch in Israel, Palästina hatten oder haben, dass der Heilige Geist erstmal in uns arbeitet. Er bereitet den Boden vor. Johannes 16,8 kennen wir, wenn der Geist kommt, was tut er? Er wird uns die Augen auftun. Hier steht das Wort im Griechischen, was die Schiedsrichter damals benutzt haben bei den Olympischen Spielen. Oder heute, wenn beim Fußball so gefoult wird und so, da muss man manchmal so ein Video sich angucken, was wirklich passiert ist. Und das ist das Wort im Griechischen, der Heilige Geist wird uns zeigen, warum wir was? Erstens Sünder sind. Uff. Also der Heilige Geist, wenn er kommt, zeigt er uns, dass wir nicht so gut sind. Nicht sehr erfrischend. Naja, so wie wenn du zum Arzt gehst, nur eine ganz normale Routinekontrolle und der Arzt sagt, oh, da sehe ich aber etwas, was nicht so schön ist. Und boah, das ist man ganz down, ja. Das ist ganz schlechte Nachricht. Aber der Arzt sagt, ja, aber ich habe die Medizin, kein Problem, das und das, fertig. Ha, und genauso zeigt uns der Heilige Geist nicht nur, dass wir Sünder sind, sondern er bringt uns zu Jesus, zur Rechtfertigung. Wir bekennen unsere Sünden, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt von aller Untugend. Und dann bringt er uns zum Sieg, dass wir Sieger sein können in Jesus. Das heißt, der Heilige Geist kommt und krempelt um, ändert uns. Paulus spricht von der Erneuerung im Heiligen Geist. So schön. Kennt ihr das? Wisst ihr, wie man merkt, dass man sich ändert? Wenn man jemanden trifft nach 10, 20 Jahren. Kennt ihr das? Ja, du triffst so einen alten Schulfreund und sagst, wow, hast du dich verändert? Klar, ich hatte damals Haare und war einfach jünger, ja. Oder du schaust dir ein Bild von dir an, wie du vor 10 Jahren angezogen warst. Komische Brille, ne? Wow, wie konnte ich bloß so eine Brille haben? Und die Hose und die Farben, nein! Das war vor 10 Jahren die Mode, das war in, das war das Beste. Heute, wir haben es verändert. Das heißt, wir merken das nicht, aber wir verändern uns jeden Tag so ganz bisschen. Und so ist es im geistlichen Leben. Wir ändern uns ständig. Und irgendwann stellen wir fest, komisch, wenn ich irgendein Hotel gehe, dann schalte ich den Fernseher nicht mal an, interessiert mich nicht. Und ein anderer, der hat Probleme mit irgendwas gehabt, Zigarette oder Lügen, weiß nicht was, und auf einmal merkt er, ich rauche nicht mehr. Wie hat er aufgehört? Weiß er nicht. Oder ich schimpfe nicht mehr so. Warum? Weil er mit Jesus lebt. Und so wie wir mit der Wurzel verbunden sind, Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und wenn ihr in mir bleibt, werdet ihr viel Frucht bringen, die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Geduld, Sanftmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Selbstbeherrschung. Das ist alles so die Erneuerung im Heiligen Geist. So, und das ist der Frühregen. Aber der Spätregen ist, dass Gott eines Tages dich und mich gebrauchen möchte für was ganz Besonderes. Das ist der Heilige Geist durch uns. Und das sind diese Charisma. Auf Griechisch diese Gnadengaben. Etwas, was du nicht gelernt hast. Ich meine, es gibt Leute, die studieren 7 Jahre Medizin, die können heilen, ja. Aber die Bibel sagt, wenn dein Bruder krank ist, er soll die Ältesten rufen, man salbte ihn im Namen des Herrn und er wird gerettet werden. So heißt es in Jakobus 5. Und ich habe mehrere Leute, gesalbt, die sind gesund geworden. Ein Mann, der sein Herz war wirklich am Großwerden und gebetet, geheilt. Eine andere Frau voll mit Metastasen, geheilt. Das ist nicht, weil ich Arzt bin, ich habe keine Ahnung, aber das ist Gottes Wirken. Oder ich weiß nicht, ob er das erlebt hat. Ich war mal das zweite Mal, wo ich in Usbekistan war, also Usbekistan, ne? Für die, die von dort kommen, in der Stadt Karşı, zwischen Bukhara und Samarkand. Und ich besuchte den großen Leiter der Imame. Der hatte 240, glaube ich, Imam unter sich. Und wir reden so ganz normal, eine Stunde. Und ein Jahr später, sage ich, ey, wie habe ich mit dem Mann geredet? Ich kann kein Usbekisch, er kann meine Sprache nicht. Wir haben uns ganz normal unterhalten. Und wir haben uns verstanden. Ein Wunder. Und so können wir das so weitermachen. Der Geist möchte uns gebrauchen für Heilung. Und Heilung wird in der Zukunft ein Riesenthema sein. Weil die Menschen sich nicht mehr zum Arzt trauen, zum Teil. Ja, weil die Folgen dieser Krise, die wir jetzt haben, eventuell verheerend sein können. Und jetzt sind wir gefragt. Und dann alle diese Gaben. Das ist der Heilige Geist durch uns. So, ganz kurz. So, jetzt kommen wir aber zu der Apostelgeschichte. Also Kapitel 1, Spätregen. Kapitel 2, die Urgemeinde, kennen wir alles. Kapitel 3, Petrus sagt diesem Mann, Silber und Gold habe ich nicht, aber das ist, was ich habe, gebe ich dir. Im Namen des Herrn Jesus Christus, steh auf! Der Mann steht auf. Wow! Leute, das ist eine Gemeinde, oder? Das ist Zukunft. Wenn die Bibel das sagt, warum geschieht das heute nicht? Vielleicht, weil der Heilige Geist zu wenig in uns arbeitet, bevor er durch uns arbeitet. Vielleicht müssen wir mehr Zeit im oberen Gemach bleiben, um unsere Problemchen, unsere mitmenschlichen Beziehungen zu regeln. Ich weiß es nicht. Aber Petrus schafft das. Und jetzt möchte ich mich jetzt auf Kapitel 4 von Apostelgeschichte ein bisschen konzentrieren. Petrus kommt also zurück, dieser ganz einfache Fischer, und da ist vieles passiert. Zum Beispiel, im Anfang von Kapitel 3 heißt es, sie setzt die Leute, also glauben alle, 5000 taufen wieder und jetzt fängt der Ärger an. Jetzt kommen die Oberen, die Hohepriester und sagen, in welchem Namen habt ihr das getan? Petrus, Vers 8, ist voll des Heiligen Geistes. Was das ist, weiß ich nicht. Aber die Bibel sagt so, er ist voll des Heiligen Geistes. Und er spricht im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt. Mann, der hat einen Mut. Es gab zwei Dinge in Israel, die man nie ansprechen durfte. Das war Tabu, das war No-Go. Rede bloß nicht über den Messias. Also das ist verboten. Das zweite Thema war die Auferstehung. Warum? Weil die Gesellschaft gespaltet war. Da waren die Sadduzäer, die haben gesagt, es gibt keine Auferstehung. Und die Pharisäer haben gesagt, doch, es gibt Auferstehung. Und irgendwann haben sie sich ökumenisch, politisch korrekt verhalten. Die haben gesagt, okay, wir reden nicht mehr darüber. Wir reden nicht mehr darüber. Und was meint Paulus? Am Ende der Apostelgeschichte, der redet über die Auferstehung vor den Sadduzäern und Pharisäern. Nein! Und hier, Petrus spricht über den Messias. Das ist der, den ihr gekreuzigt habt. Petrus, über sowas redet man einfach nicht. Das ist verboten. Niemand darf darüber reden. Und Petrus macht das. Und dann sagt er noch im Vers 11, das ist der Stein von euch. Verworfen. Mann, der hat Mut, der Mann. Der riskiert sein Leben. Ich meine, frisch aus dem Gefängnis, Vers 3, der war gefangen bis zum Morgen und er hat so viel Mut. Und hier kommt ein Wort in Apostelgeschichte 4 immer wieder, ein komisches deutsches Wort, das Wort Freimut. Freimut. Vers 13, sie sahen aber den Freimut von Petrus. Was ist das denn, Freimut? Also man könnte sagen Mut, sowas. Ne? Mut, er geniert sich nicht, sagen die Schwaben. Er hat keine Angst. Übrigens, Wisst ihr, in der Offenbarung 21, wo es um die schöne neue Erde geht, welche Menschen nicht in die neue Erde kommen? Wisst ihr das? Genau. Es gibt eine ganze Gruppe, die Zauberer, die Lügner, die Unzüchtigen. Aber die Nummer eins, das sind die Feiglinge. Interessant, die Feiglinge. Gott möchte, dass wir Mut haben. Das nebenbei. Dankeschön. Ab Offenbarung 21, Vers 8. Also, Petrus, erstens, hat Großes geleistet. Er hat in Sprachen geredet, die kein Mensch, der nicht gelernt hat. Er hat den verkrüppelten Bettler geheilt und vieles mehr. Zweitens, er spricht ohne Furcht. Und dabei lesen wir weiter Vers 13. Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderte sie, weil sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren. Im Griechischen ungelehrt Idiotes. Idioten. Einfache Leute. Also richtige Bauer, sagt man auf Deutsch. Also nichts gegen Landwirtschaft. Die haben keine Hochschule, die haben keine Diplome, die haben nichts. Ganz einfache Leute. Also nochmal, sie sahen den Freimut des Petrus Johannes, wunderten sich, dass sie merken, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Jo, mit Jesus. Und jetzt gehen wir ein bisschen weiter, Vers 23. Als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Ihren, also zu der Gemeinde, und berichteten, was die Hohenpriester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen. Und jetzt haben wir ein Gebet. Die Gemeinde betet. Die Gemeinde betet. Was betet sie denn? Zwei Sachen. Gott, wir möchten auch Wunder machen, so wie Petrus. Wir möchten auch etwas bewegen. Gutes Gebet? Ja. Ich finde, das könnt ihr auf eurer Gebetsliste annehmen. Denn es ist für Gott natürlich, übernatürliche Dinge zu tun. Und das ist die Zukunft. Das Werk Gottes, sagt der Lenoir, wird nicht mit weniger Wunder zu Ende gebracht werden, wie damals zu Pfingsten. Also seid bereit. Fasset your seatbelt. Stallt euch an, was auf uns zukommt. Ja, warte mal. Vers 30. Ich weiß, da gibt es eine lange Einleitung und so. Vers 30. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen des Heiligen Knechtes. Warum beten sie das? Weil sie mit haben möchten. Es gab ja Zeichen, Wunder, aber nur durch Petrus und Johannes. Und davor, Vers 29, der zweite Sache, gib deinen Knechten, nicht Petrus und Johannes, das haben sie sowieso, aber uns als deinen Knechten, dass auch wir mit Freimut reden über dein Wort. Super Gebet. Gott gibt uns Mut, und lass Wunder geschehen. Und wisst ihr, was passiert? Gott antwortet. Und wie antwortet er? Ein Erdbeben. Habt ihr schon mal ein Erdbeben erlebt? Jemand? Eins? Doch, zwei, drei? Ja, doch, ein paar, ja? Hier in Bayern oder sonst wo? Rumänien, Pace Domnului. Ich habe mal eine Erdbeben erlebt, aber richtig fett, wenn man auf Deutsch sagt. Es war im Gottesdienst, Sabbatnachmittag an der syrischen Grenze in der Türkei und ich spiele Gitarre und auf einmal, ich denke, was ist los? Und irgendwann macht es Klack und da habe ich alles falsch gemacht. Alles falsch. Ich hatte jahrelang ein Trauma. Es war einer der schlimmsten Momente meines Lebens, wirklich. Gott sei Dank, ich bin noch da. Also, was war da? Alles normal, völlig normal. Und plötzlich ist nichts mehr normal, nichts mehr. Plötzlich, pup, unerwartet, ein Schock. Ja, sie sind total geschockt. Und dann die Angst, es könnte wieder beben und noch mehr beben. Also, wow. Und dann die großen Gebäude, bumm, die werden auf einmal ganz klein. Wir werden ganz klein, ganz bescheiden. Und dann, zum Beispiel in der Bibel, Kapitel 16 in Philippi, Erdbeben im Gefängnis, Paulus und Silas stehen vor offener Tür. Die Türen, die Mauer, alles stürzen ein, die Toren öffnen sich von selbst. Die Überlebenden stehen unter Schock, sind aber glücklich, ne, dass sie am Leben sind, klar. Und jeder sucht nach vermissten Personen. Wo ist meine Mama, wo ist meine Schwester, wo ist mein Hund? Das heißt, die Prioritäten sind völlig durcheinander. Dinge, die vorher total wichtig waren, sind jetzt im Moment überhaupt nicht wichtig. Umgekehrt, andere Dinge werden total wichtig. Das Überleben, die Rettung der Menschen. Merkt ihr was? Das ist genau das, was wir brauchen als Gemeinde. Ich meine, ich bin Adventist schon lange, sechste Generation, also drin geboren, ja. Alles normal. Und kann es sein, dass Gott irgendwann etwas schickt, wo nichts mehr normal ist? Ich hatte beinahe gesagt, die neue Normalität. Dass unsere Welt zusammenbricht, dass alles neu geordnet wird. Schauen wir uns das an. Unsere Welt ist so schön. Wir haben uns an so viele Dinge gewöhnt. Und manchmal sogar an Dinge, die nicht so gut sind. Ich kann mich erinnern, ich kam mal in einen Ort, also eine Arbeitsstelle, so eine Gemeinde. Und ich sehe, das Gebäude ist alles so, also nicht Schweinfurt top, aber es war eine Gemeinde, alles so muffig, kennt ihr da so. Zeichen der Zeit aus dem letzten Jahrtausend, im Schaufenster, im Schaukasten und alle so alt. Das erste, was ich gedacht habe, wie können wir Leute einladen in dieser Gemeinde? Das ist ein komisches Gefühl, ja. Und wisst ihr, was das Problem war? Ich bin ein paar Monate geblieben, da hat mich nichts mehr gestört. Das nennt man in Englisch Domestication, Domestifizierung. In Deutschland Betriebsblindheit. Da ist etwas zu erledigen auf deinem Schreibtisch und das stört dich. Und ein paar Wochen siehst du es nicht mal. Stört dich nicht mehr. Alles wieder normal. Ja? Eine Liste von To-Do, das müsste ich machen und irgendwann siehst du es nicht mehr. Probleme? Tja, da haben wir uns arrangiert, sagen die Franzosen. Alles normal. Aber Gott möchte mich, vielleicht dich, aus dieser Normalität rausbringen. Vielleicht hätte ich hier als Überschrift sagen können, die neue Normalität Gottes. Aber ein bisschen gewagt heute. Ne? Und das geschieht plötzlich, unerwartet. Moment mal, die haben doch gebetet. Aber die Frage ist, wenn wir beten, erwarten wir, dass etwas geschieht? Wir werden gleich ein Beispiel nehmen. Wie ein Erdbeben antwortet hier Gott, indem er zunächst große Angst erzeugt, Erdbeben. Sind wir bereit, aus unserer Komfortzone rauszukommen, mal ganz anders zu denken, ganz anders zu leben, vielleicht Dinge zu verlassen, Ideen, Güter, bist du bereit zu fliehen? Das ist alles, was ich mit diesem Erdbeben verbinde. Eine ganz neue Perspektive. Neue Türen sind auf. Zäune öffnen sich plötzlich. Neue Chancen entstehen. Und im Grunde genommen gilt nur noch eins. Ich bin gerettet. Und welche Menschen kann ich noch zum ewigen Leben führen? Das ist wichtig. Um dies zu verdeutlichen, möchte ich nochmal ein paar Seiten der Apostelgeschichte umblättern. Kommen wir zum Kapitel 12. Ein Kapitel, das uns meines Erachtens genau erklärt, wie Gott in der Endzeit unsere Wertskala, unsere Prioritäten durcheinander bringt. Also ich meine, diese Apostelgeschichte ist hier geschrieben, weil alles, was da steht, das hat irgendwo mit der Endzeit zu tun. Das hat mit mir zu tun. Lest doch mal die Apostelgeschichte. Wir können also stundenlang darüber reden. Das ist wunderbar. Aber nehmen wir nur Kapitel 12. Kapitel 12. Und wir werden gleich merken, Kapitel 12 hat mit einem anderen Text der Bibel zu tun, nämlich mit der Offenbarung 18. Pass mal auf, wir fangen an. Vers 2, Apostelgeschichte 12. Vers 3. Also Jakobus ist gestorben, Johannes und so, der Bruder von Johannes, und Petrus ist im Gefängnis. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Warum sagt das Lukas? Weil Lukas, der ist in Rom. In Rom muss man aufpassen, was man sagt. Die Christen, Nero hat sie gerade alle ein bisschen umgebracht und verjagt und alles. Und Lukas gebraucht eine Geheimsprache. Die ungesäuerten Brot ist ein Hinweis auf was? Auf das Passafest. Auszug aus Ägypten, nicht wahr? Das heißt, Lukas sagt uns, hier sind wir vor dem Durchgang durch das Rote Meer. Jetzt geht's weiter. Vers 4, Vers 6. Petrus ist im Gefängnis. Wer ist in der Endzeit im Gefängnis? Babylon ist eine Behausung aller Teufel, ein Gefängnis aller unreinen Geister. Offenbarung 18, Vers 2. Die Menschen sind im Gefängnis. Was die Evolution sagt, du bist Produkt der Evolution. Was der Psychotherapeut sagt, Freud, du bist der Produkt, das Produkt deiner Erziehung, Frühkindheit. Marxismus sagte, du bist das Produkt des Klassenkampfes. Die Menschen sagen, du bist so geboren. Du bist als Kind getauft worden, als Moslem geboren. Du kannst es nicht ändern. Die Menschen sind gefangen, was der Nachbar sagt, die Verwandten, das System, Angst, seinen Job zu verlieren. Das ist alles ein Gefängnis. Und so wie Petrus im Gefängnis ist, so sind die Menschen in der Endzeit im Gefängnis. So, jetzt haben wir mal das Gesamtbild. Parallel auf Apostelgeschichte 12, Offenbarung 18. Jetzt geht's weiter. Was macht die Gemeinde? Vers 5. Die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Ach, das ist schön, ne, wenn die Gemeinde betet. Oder? Schon, ne? Auch wir beten für Menschen. Ist auch gut so. Betet, eine betende Gemeinde. Hier haben wir sie in Schweinfurt auch. Jawohl, sehr gut. Plötzlich, Vers 7, leuchtet ein Licht auf. Offenbarung 18, die ganze Welt wird erleuchtet. Ja? Es geht den Menschen ein Licht auf, sagt man auf Deutsch. Wieso? Hier Vers 7, der Engel des Herrn erscheint. Was erscheint in der Offenbarung 18? Ein Engel geht durch die ganze Welt. Was macht dieser Engel hier? Er weckt Petrus auf. Petrus, aufstehen. Was macht der Engel in Offenbarung 18? Er rüttelt die Welt. Die Welt wird gerüttelt, wachgerüttelt. Wann geschieht das? Ich habe den Eindruck, seit einem Jahr ganz schön, oder? Wie viele Menschen anfangen, sich entweder in mehr dummes Zeug zu stürzen, Spiele, Alkohol, Gewalt, Computer, aber viele suchen nach der Wahrheit. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen heute offen sind für das Evangelium, wachgerüttelt. Vers 7 wieder hin, die Ketten fallen. Wow! Was passiert in Offenbarung 18? Babylon fällt. Boom! Babylon mit 40 Meter hoher Mauer, breiter als die Bühne hier. 40 Meter, müsst ihr euch vorstellen. Babylon fällt in einer Nacht. Plötzlich. Und die Bibel sagt, diese Welt wird in der Hand des Teufels sein. Der Teufel möchte das Lied hören. He's got the whole world in his hand. Er hat die ganze Welt in der Hand. Toll. Das Problem ist, durch die Finger vom Teufel fällt das Volk Gottes wie das Wasser durch meine Hand. Zweitens, unter dem Teufel ist Gottes Hand. Und niemand fällt nur in Gottes Hand. Und drittens, diese glorreiche Stunde, wo das Tier und die Hure regieren. So eine, wow, die Sternstunde des Teufels, die dauert nur ganz kurz. Ganz kurz. Weil das heißt in der Offenbarung 17, dann kommt der Knall. Alles auf einmal bricht zusammen. Und die werden die Hure hassen. Ich sage euch, die Krise, die dauert nicht lang. Die wird heftig. Müsste gut angeschnallt sein. Aber wenn es losgeht, aber es dauert nicht lange. Vers 8. Der Engel sagt zu Petrus, gürte dich. Was heißt das, gürte dich? Das ist ein Ausdruck, den wir öfter in der Bibel haben. Ne? Umgürtet eure Lenden, heißt das im alten Deutsch. Lukas 12, 1. Petrus wird auch gebraucht. Das heißt nichts anderes als, schnall dich an. Seid bereit. Jetzt geht's los. Ne? Wie in der Achterbahn. Doppelte Sicherheit. Schnall dich an. Jetzt geht's los. Gott wird die Welt rütteln. Das ist die ultimative Vorbereitung für das Kommen Christi. Meine Lieben, das ist unsere Zeit. Und das sagt der Engel, Petrus, komm mit. Was sagt der Engel zu den Menschen in Babylon? Raus mit euch, folget mir nach. Geht hinaus aus ihr. Und Petrus geht hinaus. Und das Komische ist, im Vers 9 heißt es, der denkt, er träumt. Der denkt, das ist irreal. Also der hat nur einen Traum. Das kann doch nicht sein. Er weiß gar nicht, was geschieht. Und da muss ich an meinen Lieblingstext in der Bibel denken. Psalm 126. Wisst ihr, was da drin steht? Lass einen Finger in Apostelgeschichte 12 und geht mit mir zum Psalm 126. Dieser Psalm, meine Lieben, das ist, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, wovon? Von Babylon. Damals war es in Babylon. Das Volk Gottes ist in Babylon, aber Gott wird diese Gefangenen erlösen. Und was wird da passieren? Sie werden sein wie Träumenden, so wie Petrus, er träumt. Dann wird unser Mund voll, er denkt, dass er träumt. Dann wird unser Mund voll Lachens, unsere Zunge voll Rühmen sein. Da wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Ach, wie schön. Freut ihr euch? Könnt ihr euch vorstellen, dass auf einmal alles anders wird? Ich werde euch heute Nachmittag was erzählen. Unter anderem. Ich muss heute 5 Uhr Schluss machen. Weil wir heute Abend um 5:45 ein Welttreffen über Zoom haben. Ich habe euch erzählt damals, dass ich seit 10 Jahren mit 40 Imame in dieser Welt die Bibel studiere. Jedes Jahr. Am 19. Dezember ruft mich der Chef aller dieser Imame, Doktor der Theologie von Mekka, der mich nach Mekka geschickt hat, damit ich dort die Bibel unterrichte. Und da sagt mir Youssef, Sylvain, ich habe so viele Imamen, die Bibel studieren wollen. In Russland, in England, in den Emiraten, in Iran. Er sagt, du musst dahin. Ich sage, wie soll ich das machen? Er schickt mich dahin, um die Bibel zu studieren. Mit bester Empfehlung. Er hat mich zur Familie vom König von Saudi-Arabien geschickt. Und auf einmal sage ich, weißt du was? Warum machen wir nicht ein Zoom-Meeting? Kostet nichts. Wir lernen die Leute aus aller Welt und wir fangen an. Und heute Abend fangen wir an. Wow. Betet, Leute, betet. Ist verrückt. Was da passiert? Und ach so, wisst ihr, was für ein Thema der Youssef wollte? Er hat gesagt, unser erstes Thema wird sein, die Zeichen der Zeit. Weil wir glauben, Jesus kommt bald wieder. Muslim. Ich sage, okay, welches Zeichen der Zeit fangen wir an? Der Antichrist. Und jetzt am Mittwoch, wo ganz Deutschland 1700 Jahre Sonntag feiert, bereite ich mit Zoom vor, ein Treffen mit diesen ganzen Imam über den Antichristen. Gottes perfektes Timing, die Ohrfeige für den Teufel. Babylon wird fallen. Das ist nur ein Beispiel. Wir werden noch mehr bringen. Und wenn das passiert, was dann? Also Petrus zumindest, der denkt, er träumt. Also er ist so, wie heißt es auf Deutsch, ein mondsüchtig, genau, Moonwalker. Ja. Also er läuft raus aus dem Gefängnis und wo soll er hingehen? Naja, Maria, Mutter Jesu, Jerusalem ist noch relativ klein, klopft an die Tür. Wo gehen die Leute, wenn sie aus Babylon rauskommen? Wo sollen sie hingehen? Naja, wir wollen, dass sie zu uns kommen, okay? Aber denkt an die erste Stunde. Bevor sie das tun, müssen wir unsere Hausaufgabe machen. Dass die Gemeinde Schweinfurt ein Bethaus für alle Völker werden. Wo niemand, egal welche Farbe hat, welchen Geruch, welche Geschlechtsorientierung hat, dass er willkommen ist hier. Nochmal, es geht nicht darum, dass wir morgen die ganze Welt taufen. Aber dass Menschen, die Bibel sagt, zu uns kommen werden, strömen werden. Sind wir bereit? Ich sage ganz ehrlich, vor kurzem war ich in einer Gemeinde. Ein junger Mann, der eine fantastische evangelistische Arbeit in Deutschland gemacht hat, hat sich geoutet, er wäre schwul. Er hat von sich die Gemeinde verlassen. Nach 25 Jahren habe ich ihn besucht. Er hat gesagt, okay, ich gehe wieder in die Gemeinde. Er kam in die Gemeinde. Die Gemeinde hat ihn nicht aufgenommen. Wisst ihr warum? Nur wer angemeldet ist, muss hier kommen. Wir haben so und so viele Plätze. Der Mann ist draußen auf der Bank wegen des Gottesdienstes geblieben. Keiner hat die Idee gehabt, ich gehe raus und gebe meinen Platz diesem Mann. Keiner. Eine Gemeinde von 300 Leuten. Und wir wollen, dass die ganze Welt zu uns kommt. Ich weiß, Schweinfurt ist anders. Was? Wieso lacht ihr jetzt auf einmal? Leute, ich bin unschuldig, tut mir leid, ich kenne euch gar nicht. Ja, ich war nur zweieinhalb Mal bei euch. Aber ihr merkt hier, wie Gott irgendwas tun muss, dass wir manchmal aufwachen und einfach mal die Realitäten sehen. Wenn die Ernte da ist, ist sie da fertig. Wir haben keine Zeit für andere Dinge. Also, Petrus geht raus, die Menschen aus Babylon gehen raus. Wo wollen sie hingehen? Zu Maria? Zu uns vielleicht, hoffentlich. Und jetzt wird es noch interessant. Die Gemeinde betet. Augen zu, weiß ich nicht, Tür zu, alles. Jemand klopft. Wer stört uns denn? Es könnte vielleicht die Römer sein oder die Juden sein. Das ist ein kleines Mädchen. Da ist das kleine Mädchen. Miriam, wo bist du? Okay. Geh mal an die Tür. Mit Kindern riskiert man gar nichts. Und die Magd geht zur Tür, Vers 13. Aber die geht nicht dahin, um aufzumachen. Habt ihr gemerkt? Sie geht nicht dahin, um aufzumachen. Sie geht dahin, um zu hören, was da los ist. Sind wir neugierig oder sind wir gastfreundlich? Das ist die Frage, die Lukas der Endgemeinde stellt, der Endzeitgemeinde. Sind wir neugierig oder sind wir gastfreundlich? Das ist ein großer Unterschied. Ganz großer Unterschied. Ich denke, jeder kann seine Stories erzählen. Und die Magd im Vers 14, die freut sich so riesig, die macht gleich die Tür auf, die rennt und sagt, Petrus ist vor der Tür. Die hat vergessen, die Tür aufzumachen. Warum? Weil sie gar nicht damit gerechnet hat, dass Petrus da ist. Das hat sie nicht. Das geht nicht, genau, unmöglich. Geht nicht. Meine Lieben, sind wir bereit für das Eingreifen Gottes? Wir beten, Spätregen, alles. Sind wir bereit? An dieser Stelle möchte ich euch ein Zitat von Ellen White nennen. Das Zitat hat mich umgehauen, ehrlich gesagt. Eine Wiederbelebung der wahren Frömmigkeit unter uns ist das größte und dringendste aller Bedürfnisse. Was? Eine Wiederbelebung, hier, Lili, der wahren Frömmigkeit, das ist das größte und dringendste aller Bedürfnisse. Jetzt geht's weiter. Dies anzustreben sollte unsere erste Arbeit sein. Wir müssen uns ernsthaft bemühen, den Segen des Herrn zu erlangen. Komma. Das hört nicht da auf. Nicht, weil Gott nicht bereit ist, uns seinen Segen zu geben. Mit anderen Worten, Gott ist bereit. Gott ist bereit, und da gibt es andere Texte, die lesen nicht alle, kann ich euch geben, die sagen, Gott ist bereit, den Spätregen zu geben. Gott ist bereit. Ja, wo ist das Problem dann? Wieso macht er das nicht? Wieso bitten wir überhaupt, wenn Gott bereit ist? Die Antwort ist, weil wir nicht darauf vorbereitet sind, ihn zu empfangen. Das ist das, was sie sagt. Unser Vater im Himmel ist eher bereit, seinen Heiligen Geist denen zu geben, die ihn bitten, als irdische Eltern ihren Kindern gute Gaben zu geben. Hier meine Tochter. Aber es ist unser Werk, durch Bekenntnis, Demütigung, Buße, aufrichtiges Gebet, die Bedingungen zu erfüllen, unter denen Gott versprochen hat und es sein Segen ist. Da kommt der Spätregen, was passiert? Die ganze Erde ist weggespült. Der ganze Samen ist weggespült. War alles für die Katze. Nur eine ökologische Katastrophe. Und das will Gott nicht. Er wartet, dass der Frühregen in dir, in mir, so ist, dass er seinen Geist schicken kann. Durch uns. Das hat mein Weltbild völlig verändert. Ich dachte immer, lieber Gott, muss geben und bitte Wunder und alles. Nein, Gott ist bereit. Aber ich bin nicht bereit. Und da geht's weiter. Also jetzt Apostelgeschichte 12 nochmal. Also die Magd macht die Tür nicht auf. Und auf einmal geht sie doch zu den Leuten, die da beten und sagen, ey, Petrus ist vor der Tür. Vers 14. Interessant, wie Luther übersetzt, Petrus stünde vor dem Tod, vor dem Tor. Das heißt also, naja, die hat so erzählt, dass keiner das wirklich glauben konnte und sie hat selber nicht geglaubt irgendwo. Und jetzt kommt in Vers 15 so ein Satz, ich glaube, der steht nicht sehr oft in der Bibel, vor allem von Christen. Sie sprachen zu ihr, du bist vom Sinnen, also auf Deutsch, du spinnst, du bist verrückt. Meine Lieben, sind wir verrückt heute? Bin ich verrückt, wenn ich von diesem Imam erzähle? Ein bisschen schon, ne? Das siehst du, Bestätigung, ja? Sind wir wirklich verrückt, wenn wir sagen, dass am Ende der Zeit Gott seinen Geist schicken wird? Oder sagen wir mal auf Deutsch, das gibt's gar nicht? Die Österreicher sagen, du bist deppert. Ja, Bayern wahrscheinlich auch, ja? Gut. Aber die gute Nachricht, Vers 15, die Magd gibt nicht auf. Das ist die gute Nachricht. Sie besteht darauf. Es wäre so. Sie besteht darauf. Liebe Geschwister, wo ist diese Magd heute? Die Tür aufmacht und glaubt, dass etwas Neues vor der Tür steht. Noch eine gute Nachricht, und dann bin ich fertig mit diesem Kapitel. Vers 16, Petrus klopft weiter an. Es ist so schön, dass wenn Menschen aus Babylon kommen, dass sie nicht aufgeben. Dass sie trotz meiner Unzulänglichkeit, trotz meines Elitendenkens, trotz meiner Neigung, Menschen in Kategorien einzustufen, dass Menschen doch weiterhin zum Hause Gottes kommen werden, zum Anbeten. Tja, und dann das Happy End. Endlich, die Gemeinde hat's kapiert, die Gemeinde freut sich und singt voll Freude. Nochmal Psalm 126. Der Herr hat Großes an uns getan. Unser Mund wird voll Freude sein. Die mit Tränen sehen, werden mit Freude ernten. Happy End. Glückliches Ende. Die Menschen waren begeistert, in Griechisch exestesan, elektrisiert, Ekstasie, ne, das gleiche Wort, voller Bewunderung. Meine Lieben, ich freue mich auf diesen Tag. Und das, nochmal, das ist genau die Beschreibung dessen, was in der Endzeit stattfinden wird. Gott will seinen Geist senden, damit die Menschen in großer Zahl kommen, wie zu Pfingsten. Lass uns doch bereit sein. Und darüber werden wir heute Nachmittag mehr sprechen, und zwar sowohl theoretisch, geistlich, als auch praktisch. Zum Schluss möchte ich sagen, ich bin zuversichtlich, dass ihr diese Bedingungen erfüllen könnt. Macht euch bereit. Schnallt euch an. Aber dafür müssen wir die Prioritäten setzen. Ich lese es nochmal, Helen White. Aber es ist unser Werk, durch Bekenntnis, Demütigung, Buße und aufrichtiges Gebet die Bedingungen zu erfüllen, unter denen Gott versprochen hat, und seinen Segen zu geben. Sind wir bereit? Ich möchte jeden von uns einladen, groß und kleine, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen und Gott zu bieten, ihm zu zeigen, was er vielleicht ändern muss. Geistliches Aufräumen, damit Gott seinen vollen Segen auf ihn, auf sie, auf dich, auf mich ausgießen kann. Und das machen wir, wenn Sophie ein Lied spielt oder singt. Und dann werde ich mit euch beten.